Herzlich willkommen zum Musiktexte-Podcast, diesmal mit einer Sommerfolge, wo wir zu zweit hier sitzen. Ich bin Karl Ludwig, Radioautor und Musikwissenschaftler in Köln und im Wuppertal.
Und ich bin Hanna Fink. Ich bin Musikwissenschaftlerin und Kulturmanagerin. Ich arbeite in Köln und im Ruhrgebiet.
Und wir sitzen heute wieder an Giselas Küchentisch mit einer sehr heißen und dementsprechend vielleicht etwas entspannteren Sommerfolge, für die wir uns aber ein gar nicht so entspanntes Thema gesucht haben. Nee. Uns steht ja ein dunkler Herbst bevor, politisch gesehen. Im September befürchten wir einige schlimme Überraschungen.
Was Wahlen angeht, ne?
Was Wahlen angeht.
Und Finanzhaushalte.
Und überhaupt die Lage der Welt. Und die Musik soll sich dem ja auch nicht ganz entziehen, auch wenn das natürlich immer eine Frage ist. Ich dachte neulich irgendwie, wir machen das ja hier auch ein bisschen, weil ich so das Gefühl habe, ich mag an der Musik, die wir hören, dass das immer auch ein bisschen die Welt ist, wie sie sein soll, die dort entworfen wird. Oder Komponierende, Komponistinnen, Komponisten, die sich viele Gedanken machen, welche Musik sie eigentlich schreiben wollen, hängt irgendwie auch damit zusammen, welche Welt sie eigentlich haben wollen. Und vor dem Hintergrund stellt sich schon die Frage, in diesem künstlerisch-ästhetisch-politischen Spannungsfeld, gibt es autoritäre Musik und gibt es anti-autoritäre Musik? Und das ist die Frage, der wir uns heute widmen wollen. Das ist eine hochkomplexe Frage, wie ihr sie von uns gewohnt seid. Aber wir wollen sie trotzdem angehen und wir haben das jetzt einfach mal aus dem Bauch raus autoritär genannt, aber vielleicht ist das Wort auch die erste Komplexität, die wir erstmal angehen sollten. Ja. Wie hast du denn diesen Begriff aufgenommen, als ich den ins Spiel gebracht habe, Hanna?
Also ich habe tatsächlich gegoogelt und bin bei der Bundeszentrale für politische Bildung gelandet, die von dem Wort autoritär zwei Bedeutungen genannt hat. Und zwar einmal eine Bezeichnung für menschliche Charaktere, die, Zitat, sich durch ein ausgeprägtes Überlegenheitsgefühl, überzogenen Machtanspruch und das Unterwerfen Schwächerer auszeichnen und dadurch Intoleranz, Dogmatismus und Unfreiheit fördern. Alles Wörter mit U, wie mir aufgefallen ist.
Oder außer UE, Intoleranz.
Ne? Außer Untoleranz, ja genau. Ja, aber also Überlegenheitsgefühl, Überzogenheit, Unterwerfen, Unfreiheit. Und beim anderen geht es eben um politische Systeme, also Regime, wo bestimmte Dinge unterbunden werden, nämlich zum Beispiel Mitwirkung. Jetzt steht hier demokratische Mitwirkung, aber die Mitwirkung muss ja nicht immer demokratisch sein, würde ich jetzt das ein bisschen aufweichen, wo auch eine öffentliche Willensbildung unterbunden wird und eine Auseinandersetzung ja unterwandert wird im Grunde oder verboten wird. Also hat auf jeden Fall was mit Machtgefälle zu tun und mit Ausnutzen dieses Machtgefälles. Egal, ob man das jetzt auf Menschen bezieht oder auf Regime. Wie wir jetzt die Kurve zur Musik kriegen, überlasse ich dir. Aber ich habe mich auch gefragt, was denn das Gegenteil wäre von autoritär, wenn man jetzt ein bisschen weitergeht, als zu sagen, wie der Duden, anti-autoritär sei das Gegenteil von autoritär. Was hast also du denn als autoritär?
Hätte jetzt den sehr weiten Bogen zur Musik zurückgeschlagen mit dem einen Wort, was auch in der Definition für die Persönlichkeiten, die autoritären Persönlichkeiten vorkam, nämlich die Unfreiheit. Und ich denke schon, ein Versprechen der neuen Musik seit der Nachkriegszeit oder davor war eigentlich immer diese Freiheit. Insofern wäre das vielleicht auch ein Begriffspaar, was dazu passt. Also was ist eigentlich Musik, die die Freiheit vorstellt oder versucht zu formulieren oder so? Und da fand ich ganz interessant, um die Komplikationen dieses Begriffs komplett zu machen, dass ich nochmal in einen Text von Hannah Arendt gelesen habe, was ist autoritär oder was war autoritär? Und sie unterscheidet diesen Begriff eigentlich von dem Totalitarismus oder der Tyrannei und sagt eigentlich, dass die Autorität gerade nicht darin besteht, dogmatisch zu sein, zumindest nicht in dem Sinne, dass die Freiheit zerstört wird durch eine übermächtige Herrschaft, sondern dass eine autoritäre Herrschaft eigentlich in der gemeinsamen Anerkennung von geteilten Werten besteht. Also die Autorität einer Lehrerpersönlichkeit besteht nicht darin, dass diese Lehrerpersönlichkeit die Allgewalt hat, sondern dass Lehrer und Schüler beide in einem System sich so verorten, in dem die Hierarchie gilt. Und insofern anerkennen sie dasselbe Gesetz, um es mal so zu sagen, oder dieselben Hierarchien. Und das bringt Hannah Arendt dazu, eigentlich einen Rückgang der Autorität sehr kritisch zu sehen auch. Also dass sie sagt, in den Gesellschaften der Nachkriegszeit, aus dieser Zeit stammt der Artikel, ist Autorität etwas, was sich zurückzieht, aber gerade deswegen Tyrannei und Totalitarismus auch die Tür öffnet, weil geteilte Gesetze und geteilte Werte immer mehr fehlen, weil diese Autoritäten nicht mehr Gültigkeit besitzen. Mhm. Und das auf die Musik übertragen, und da probiere ich jetzt vielleicht mal einen gewagten Bogen, hat natürlich mit Tradition zu tun, also dass man sich auch mit der Autorität der Alten sozusagen auseinandersetzt und dass man diese Autorität auch achtet als etwas, was die eigene Geschichte prägt. Und da sind wir aber, glaube ich, in einem Spannungsfeld, wo ich das Gefühl habe, da können wir vielleicht anfangen, drüber zu sprechen. Denn das hat nicht nur sozusagen eine kollektive, große Ebene, sondern das sind ja letztlich vielleicht auch Gewohnheiten, die aus Traditionen kommen, dass musikalische Floskeln, dass Kadenzen, dass bestimmtes musikalisches Material so wirkt, wie es wirkt. Und wie man sozusagen mit dieser Autorität in der Geschichte der eigenen Musiken umgeht und ob man es schafft, in diesen Strukturen Freiheit zu schaffen, das wäre so die Frage, ob Musik da auch falsch abbiegen kann sozusagen. Oder meine These wäre eigentlich, dass Musik, die sich diesen Zusammenhängen nicht bewusst ist, in Gefahr steht, autoritär zu werden und sozusagen eine Freiheit im Kern der Musik unmöglich zu machen, indem sie sich nur auf Gewohnheiten beruft und in dem Sinne autoritär ist.
Ja, also das Spannende ist ja wirklich, wenn man sich in diese Begriffsgeschichte hineinbegibt. Autoritär kommt laut verschiedenen Quellen vom lateinischen auctor. Und das heißt eigentlich Urheber, Schöpfer. Also in autoritär steckt ja auch das Wort Autor drin. Da steckt auch das Iter drin, ne, was wir von totalitär kennen. Aber da steckt auch das Wort Autor drin. Und ursprünglich heißt oder hieß Autor auch nicht nur Urheber, Schöpfer, sondern vielleicht auch sowas wie Mehrer oder Förderer. Was ja nochmal einen anderen Blick auf autoritär wirft. Also du hast ja auch gerade so einen positiven Turn zu diesem Begriff Autorität im Grunde gegeben. Und das Spannende ist, dass es zum Beispiel im Duden die Anmerkung gibt, es gäbe alte Definitionen von autoritär, wo aber natürlich leider nicht steht, ab wann jemand gesagt hat, das ist alt. Da gibt es die Unterscheidung, autoritär würde heißen, auf Autorität beruhend. Und zweite Variante, autoritär hieße, mit Autorität ausgestattet zu sein. Was so eine typische, auf den ersten Blick wie so eine typische Duden-Erklärung wirkt. Man nehme das gleiche Wort und setze noch ein Verb dahinter, so, das ist ja diese typische Duden-Nummer. Aber in dem Fall fand ich das ganz spannend, dass man sagt, wenn etwas auf Autorität beruht, ist es autoritär. Und je nachdem, wie man dann die Autorität findet, ob gut oder schlecht oder was damit impliziert wird, ist das sozusagen das Verhalten oder etwas, was im Tun passiert, finde ich. Und das andere ist ja, dass es heißt, etwas ist mit Autorität ausgestattet. Das bedeutet, dass das von außen gegeben wird. Mhm. So. In der Bildungswissenschaft wiederum, wenn man über genau dieses Schüler-Lehrerinnen-Verhältnis spricht, gibt es Erziehungswissenschaftler, die sagen, dass diese Autorität im Grunde nie legitimiert werden kann. Mhm. Also wie du gesagt hast, man einigt sich vielleicht innerhalb eines Systems darauf, dass alle sagen, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Ne? Du sagst mir, was ich lernen soll und kann und ich mach's, mal mehr oder mal weniger. Aber im Grunde kann diese Autorität nie komplett legitimiert werden. Mhm. Und das heißt, wer gibt denn dann die Autorität?
Mhm. Also um vorzugreifen und vielleicht gleich auf unser erstes Musikbeispiel hinzuführen, würde ich fast die Hypothese äußern, dass die Autorität sich selbst ergeben muss. Also dass die Meisterschaft eines Lehrers seine Autorität begründet und nicht eben eine dogmatische Rolle. Oder dann wären wir mit diesem Gedanken von Hannah Arendt in der Tyrannei, wo nur die Gewalt setzt und festsetzt und die Freiheit unterbindet.
Und das sozusagen. Machtverhältnis, das Ungleiche und so. Ja. Ja, das kann man ja auch verstehen. Ne? Wahrscheinlich hatten wir alle irgendwie mal so einen Lehrer oder eine Lehrerin, wo alle gesagt haben, boah, der war sehr zu streng, aber im Grunde haben wir super Sachen gelernt. So Lehrer gibt's ja, dass man sagt, eigentlich, so wie der sich verhalten hat, eigentlich mochten wir das nicht, aber der hat uns so viel gute Sachen beigebracht, dass wir dann, das war dann okay, dass der streng war. Also wie du immer sagst, ne, die Autorität war in dem Fall einfach besser begründet. Ja. Vielleicht nicht legitimiert, aber begründet.
Und ich würde diesen Gedanken weiterdenken und sagen, das setzt voraus, dass eigentlich auf beiden Seiten der Hierarchie eine Ehrfurcht oder eine Demut vorhanden ist gegenüber einem Dritten. In unserem Fall der Musik. Und damit haben wir eigentlich diesen Begriff autoritär, nicht autoritär, vollends dekonstruiert.
Kommen wir nochmal drauf zurück.
Aber ich habe begonnen, darüber nachzudenken, eigentlich mit dieser Frage, also wie äußern sich Machtbeziehungen in musikalischen Strukturen?
Ja.
Oder gibt es Verknüpfungspunkte, wo man diese Vision einer befreiten Gesellschaft, wie sie in der Tradition der neuen Musik irgendwie immer mitgelaufen ist, gibt es Möglichkeiten, diese Vision an musikalische Besonderheiten einzelner Stücke zu binden und zu sagen, hier entfaltet sich was Freies oder das ist Musik, die irgendwie unfrei bleibt. Und ich habe mich entschieden, Beispiele mitzubringen, wo ich das Gefühl habe, da kann Freiheit geschehen. Und zwar tatsächlich, und das ist jetzt kein Karlauer, sondern ganz ernst gemeint, ein Stück von Jörg Frey anspielen, einem Schweizer Komponisten, der ja schon viele Jahre Musik schreibt, die sehr lange dauern kann. Ich habe das zweite Streichquartett ausgewählt und ich würde einfach mal den Beginn dieses halbstündigen Stücks spielen, und zwar gespielt vom Quatuor Bosini, auf das wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden, weil es tatsächlich interessant ist, dass der Autor in der Autorität eine Rolle spielt und vielleicht auch die Frage, ob das mit der Freiheit vielleicht mit dieser Person irgendwie in Verbindung steht oder nicht. Jetzt sind 5 Minuten vergangen und vielleicht darf ich dich fragen, wie du diese Musik beschreiben würdest, die wir gehört haben, und mich interessiert vor allem, wie du die Haltung dieser Musik beschreiben würdest.
Kann Musik eine Haltung haben? Also mir ist auch beim Hören durch den Kopf gegangen, dass in mir die klassische Ausbildung immer wieder anspringt, wenn ich so die Klänge höre, die immer wieder von vorne kommen, und merke so, ah, kenne ich. Ah, kenne ich. Und ah, jetzt gleich. Und dann kommt es doch nicht. Und das ist irgendwie sehr erfrischend.
Ja, voll. Der ist, glaube ich, sehr bewusst, also dass er mit diesen Gewohnheiten und Erwartungshaltungen auch spielt. Und da sind wir eigentlich auch bei der Tradition und Geschichte dieser Klänge, die er einsetzt. Ne? Ganz am Anfang, vielleicht war das auch ein anderes Stück, aber oft kommen so diese Schubert-Dur-Moll-Rückungen oder so, wo ich sofort denke, ah, Schubert, ja klar.
Ja, genau. Und also so, ich könnte was zur Stimmung vielleicht noch sagen. Also es ist so ein, das bleibt auch so im Wagen. Also es ist immer so ein, es ist ein Dazwischen. Das ist nicht ungenau. Es wirkt sehr genau. Und es ist aber weder Hü noch Hott. Also es ist weder jetzt die volle Tonalität, noch die volle Dissonanz, noch die vollkommene Ungleichheit. Also man hat schon so das Gefühl, da hat jemand das Schöne auch ein bisschen gesucht. Und dadurch wird das irgendwie noch schöner. Also ich agiere selten mit diesen Begriffen von schön, aber da kommt so ein Kern raus, von dem man noch gar nicht wusste, dass es ihn gibt irgendwie. Also, und wenn du die Haltung meinst, also ich glaube, ich weiß, was du mich fragen willst, kann es nicht so ganz gut in Worte fassen, aber ich würde sagen, die Haltung ist entspannt und selbstreflektiert. Also die Musik, die muss jetzt nicht was reißen. So, das meine ich mit entspannt. Also die, die weiß, wer sie ist und wo sie steht in der Geschichte, würde ich jetzt so behaupten.
Ja, das ist schön. Die muss nichts reißen, finde ich eigentlich, so höre ich das auch, dass dort eine Präsentation natürlich stattfindet. Hier ist das Werk und das ist, glaube ich, auch so aufgeschrieben. Also das soll so.
Ja.
Es möchte aber irgendwie nicht auf den Hörer, die Hörerin überspringen und etwas in diesem Sinne übertragen oder...
Ist auch so unaufgeregt und macht keinen, man übt jetzt nicht so einen Druck aus.
Man kann ihr zuhören, aber sie möchte dein Hören eigentlich, finde ich, nicht stark beeinflussen oder sie hat nicht den Anspruch, was rüberzubringen.
Aber warum ist das so?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ein paar Texte von ihm mitgebracht. Ich lese einfach einen vor, wo ich denke, das könnte Sinn machen. Das heißt unbegrenzt, das sind so Notizen, und da heißt es ins Unendliche. In diese Richtung gehe ich als Komponist nur, wenn ich beim Schreiben von Musik nicht komponiere. Nicht komponieren, das ist die Entscheidung, die Zeit vergehen zu lassen, ohne als Komponist einzugreifen. Alles andere geht in die andere Richtung, nämlich in die Richtung von Begrenzung, Auswahl, Strukturierung. Ich habe mich als Komponist in meiner Arbeit gelegentlich so verhalten, dass ich die Zeit sich selbst überlassen habe. Man zieht sich als Komponist zurück, die Zeit vergeht, man wartet, bis es später ist. 1 Minute, 4 Minuten, 9 Minuten. Und so entstehen Leerstellen im Stück. Und das ist, finde ich, wäre so mein Versuch, diese Haltung der Musik ein bisschen zu fassen, die ich als, mit allen Komplexitäten des Wortes in Vorbehalten, als anti-autoritär auffassen würde. Frey spricht auch von einem Rechtfertigungsvokabular, das er nicht bedienen möchte. Dieses Nicht-Komponieren heißt auch, ich habe da jetzt einen Ton hingesetzt und der bleibt da erstmal und der ist sozusagen auch ein bisschen unabhängig vielleicht von meinem eigenen Willen als Komponist, ist der da. Und das überträgt sich, finde ich, auf die Hörsituation, dass dort etwas entsteht, auf das man auf ganz freie Arten und Weisen zugreifen kann oder was in den Raum gelangt und dort eine Wirkung entfaltet, die aber nicht so manipulativ definiert ist wie in vieler anderer Musik, die irgendwie ihr eigenes Vokabular immer rechtfertigen möchte.
Ja, das macht Sinn. Die Frage wäre, ob er damit etwas formuliert, was die ganzen Generationen vor ihm auch jeweils in Bezug zu ihrer eigenen kürzeren Vergangenheit auch formuliert haben. Mhm. Der Begriff des Komponierens ist ja im Grunde ja nicht frei belegbar, aber er entscheidet sich daran, das Alte zu heften. Und zu sagen, das, was er macht, ist eben nicht mehr komponieren, weil komponieren für ihn bestimmte Dinge bedeuten.
Ich glaube, er bezeichnet sich auch als Komponist und nicht als Nicht-Komponist, sondern für ihn ist nur wichtig, dass er auch die Entscheidung treffen kann, sich nicht zu entscheiden in gewissen Situationen. Und deswegen entfalten viele seine Werke, glaube ich, so eine diese lange Dauer auch oder eben diese Leerstellen, die eine gewisse Form von Freiheit, diese Entspanntheit hervorrufen. Oder so.
Ja, also wenn man bei dieser lateinisch-oktere-Definition bleibt, der Autor als Mehrer oder Förderer, dann ist der also ein Ermöglicher im Grunde. Ne? Mhm. Also so ein jemand, der irgendwas hebt, ein Urheber. Mhm. Er hebt irgendwas, aber er lässt das so ein bisschen laufen, was ja im Grunde bedeuten würde, das ist eben noch nicht so ganz klar, da habe ich mal so meine Probleme, weil das so sehr philosophisch ist, ob das realistisch gemeint ist im Sinne von, das überlasse ich den InterpretInnen, oder ob das wirklich so um die Materie geht, so von wegen, ja, der Klang nimmt sich seinen Raum, aber irgendjemand muss den ja spielen. Ne?
Irgendjemand muss den spielen. Ich denke da auch nochmal an diese Demut oder eine Ehrfurcht vor den Klängen eigentlich. Also, dass er den Klängen das Feld überlässt und so ein bisschen auch sich eingesteht, ich kann die nur so weit beherrschen, dass ich aufs Notenpapier schreibe, dieser Ton dauert jetzt eine Minute oder 30 Sekunden.
Dann lebt er aber sehr auch in seinem eigenen Universum, ne? Weil die Klänge, die er fühlt und hört und schreibt, sind ja im Zweifel andere als die, die wie man anderes fühlen, hören und schreiben würde. Ne? Also das hat so ein bisschen, das geht so ein bisschen in so eine Richtung von, es gibt den Klang, der sich so Bahn bricht. Und die Idee kenne ich, würde ich aber nicht unterzeichnen, weil das ja eine kulturell anerzogene Sache ist, was ich höre und fühle. Zum Teil natürlich nicht nur. Aber es gibt ja nicht den Klang, der sich Bahn bricht, sondern vielleicht einfach das, was bei ihm aus Geschichte, Musikgeschichte und das, was ihm aus seiner Erziehung und dem, was er in seinem Leben schon gehört und gelesen und gesehen hat, dann in seinem Kopf gelandet ist. Und das gibt dann so eine ganz eigene Mischung von dem, was er versteht unter das kann Klang sein. Und das verstehe ich dann auch, dass das sehr, also ich kann den Moment schon verstehen, ne, dass er sagt, ich lass laufen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese queere Temporalität, wo man sagt, okay, wer sagt denn eigentlich, wie Zeit funktionieren soll und wie Zeit strukturieren soll? Ne? Das ist so ein sehr offener Ansatz auch ans Handwerk im Grunde.
Das finde ich einen entscheidenden Aspekt, glaube ich auch, der mir immer wieder begegnet, wenn ich darüber nachdenke, dass es schon Formen gibt, die sehr definierte Zeitverläufe und Spannungsverläufe ausführen und wo, ja, glaube ich, das in diese Richtung geht, ob man sozusagen der Versuchung erliegt, zum Schluss auf den Höhepunkt zusteuern zu müssen oder
ob man es lässt. Also die Frage ist ja, wie geht es weiter? Ja. Die nächste 20, wie lang dauert das Stück? 25 Minuten?
25 Minuten,
was passiert denn dann jetzt noch?
Wir können ja mal in Minute 20 rein.
Ja, bitte. Phrasen dauern länger. Also ich finde, das ist so ein Tasten oder Vorantasten. Das kam mir jetzt in den Sinn beim Zuhören, dass ich jetzt nochmal an die InterpretInnen gedacht habe, die das gespielt haben, weil ich mir in Vorbereitung zum heutigen Podcast auch so die verschiedenen Dimensionen klar gemacht habe. Auf was kann sich autoritär bei Musik eigentlich beziehen oder anti-autoritär? Und da gibt es dann natürlich schon diese auch interpretatorische Seite, so ganz banal angefangen bei Probenarbeit. Also wie arbeitet ein Ensemble? Wer gibt da Sagen an und wie wird geprobt? Aber im Grunde müssen ja alle hören. Mhm. Und wie sie hören, bestimmt die Tradition, nämlich die Art und Weise, wie sie sitzen und wie deswegen für ein Quartett geschrieben wird. Oder bestimmt der die UrheberInnen, in dem Fall, in dem die Aufstellung explizit angesagt wird. Und das bestimmt dann, wie sie sich hören beim Proben und beim Musizieren. Ja. Und da sind dann Hierarchien drin, aber sie müssen sich ja alle hören. Und dieses Tasten, was wir gerade gehört haben, dieses immer wieder neu ansetzen und vorsichtig, das fühlt sich auch so wertfrei an, weil man auch niemanden sehr explizit raushört, sondern weil das einen Gesamtklang ergibt. Ja. Ne? Also da ist so diese Funktion von Streichquartett hauptsächlich als einen Klangkörper gedacht und nicht als vier Instrumente, die auch mal alle ran dürfen. Und das ist auch sehr egalitär.
Das ist, glaube ich, sehr gut beobachtet oder das ist auch besonders, dass das aus dieser Musik spricht, obwohl sie im Grunde klassisch komponiert ist. Da gibt es eine Partitur und die kann man spielen. Aber Jörg Frey hat mir im Interview erzählt, dass es für InterpretInnen auch wirklich eine große Herausforderung ist, wo wir wieder bei so einer Haltung vielleicht auch wären, dass es eben hier nicht darum geht, aufzutrumpfen und auch die eigene Virtuosität zur Schau zu stellen oder das eigene Können zu rechtfertigen und zu bestätigen, sondern dass diese Musik eigentlich fordert, dass die Interpreten extrem fast schon maschinell oder das wäre zu krass vielleicht, aber irgendwie fast unpersönlich diese Töne spielen.
Ja, oder sehr persönlich. Aber ist das dann vom Komponisten nicht eigentlich sehr autoritär, die vier Musiker dazu zu verdonnern, das jetzt durchzuziehen?
Ja.
Ne?
Also. Das stimmt. Das ist wirklich wahrscheinlich eine Herausforderung. Verlangt den Interpreten auch einiges ab.
Mhm.
Ja, da sind wir schon im schillernden Begriff wieder.
Ja, genau, weil die Grundsatz, also wenn man immer weiter zurückgeht, diese Frage, warum und warum und warum und wieso, dann landet man, glaube ich, irgendwann bei Improvisation.
Mhm.
Weil man sich die Frage stellt, ist es nicht grundsätzlich eine Frage von Anerkennen von Autorität, wenn man eine Partitur interpretiert?
Mhm.
Und dann ist aber auch die Frage, was passiert denn, wenn man improvisiert? Das ist ja auch eine totale Lüge, behaupten zu wollen, dass da alle gleich spielen.
Ja.
Das funktioniert ja ohne Autorität gar nicht.
Ja.
Oder?
Da würde ich dir zustimmen. Das geht auch ein bisschen in diese Richtung, dass der Autoritätsverlust nicht unbedingt mit einem Mehr an Freiheit zusammenhängen muss, sozusagen, sondern dass es auch Unfreiheiten ohne klare Autoritäten geben kann oder ja, vielleicht sogar die schwieriger irgendwie festzustellen sind, anzuprangern sind oder überhaupt wahrzunehmen sind. Und das ist in der Improvisation bestimmt, stelle ich mir das manchmal auch schwer vor, wenn große Namen sich zusammentun oder irgendwie, ja, diese unausgesprochenen Hierarchien natürlich dort eine Rolle spielen, ja.
Wie gut, dass ich ein Beispiel mit habe.
Ja, schmeiß an.
Wir hören ein zugegebenermaßen qualitativ nicht allzu hochwertiges Interview, was ich mit Jan Klare geführt habe, dem künstlerischen Leiter der Band The Dorf. The Dorf ist im Ruhrgebiet beheimatet, so wie ich auch. Und The Dorf ist eine Impro-Gruppe, die seit Jahren spielt. Das ist ein wahnsinnig großer Haufen großartiger Musiker und Musikerinnen, die zusammen spielen und improvisieren, aber auf Basis von ja, sehr rudimentären Impro-Anweisungen. Und Jan Klare erzählt etwas über die Arbeit in The Dorf.
Die Improvisation, sagen wir es auch in dem Sinne von resultatorientiert oder auf einer Bühne oder kommunizierend mit Menschen sozusagen, finde ich, habe ich als Improvisator die Aufgabe, die Idee zu strukturieren, weiterzuspinnen, mir zu merken, was ich gespielt habe. Also wenn ich sehr gute Improvisationen höre, dann sind da manchmal Leute, die wirklich was weiß ich, 3-4 Minuten spielen und dann spielt einer einen Ton mit einer bestimmten Intention. Alle wissen, das war ganz am Anfang. Springen wieder zurück auf den Anfang. So.
Ja, okay.
Also, Genau, und Mitte Dorf ist es natürlich sozusagen bei mir, weil ich auch nicht mitspiele, sondern mehr beobachte, mehr ein bisschen aufräumen eigentlich. Sozusagen, also immer wieder Platz machen, eine bestimmte Dichte nur kurz überschreiten lassen, damit die Ohren zum einen nicht dicht werden, damit überhaupt Platz entsteht und damit Kommunikation überhaupt entstehen kann. Ich meine, wir sind eigentlich zu viele, um zu improvisieren. Meines Erachtens ist da so ein Limit von 5 Leuten, wenn du wirklich improvisierst, aber so, und dann strukturiere ich das natürlich auch nochmal mit Zeichen.
Ja, genau. Und der Begriff Dirigent passt dann aber nicht zu dir, sondern eher, wie sagst du, so Anleiter oder Anleiter klingt so pädagogisch.
Ich sage von mir, dass ich der erste Zuhörer bin, der primäre Zuhörer und sozusagen durch die Verbindung, die man natürlich auch über Jahre aufbaut mit Leuten, reagieren die natürlich sehr stark auch auf also zum Teil sehr subtile Körpersprache. Also dafür muss ich nicht besonders große sein, die merken sozusagen, wenn mich was umtreibt oder so. Also ich meine, ich will mich da jetzt nicht ganz groß machen, nur um meine Rolle zu definieren. Ist es tatsächlich ein sehr reflektiertes und empfindsames Zuhören. Und die wissen halt, für wen sie spielen letztendlich.
Jan Klare erzählt in dem kleinen Interview auch, wie die Proben oder Üben, kann man tatsächlich eher sagen, weil Proben passt in dem Fall gar nicht. Sondern die haben sich auch, ich glaube, in der Corona-Zeit, in der Pandemie, mit Hilfe von so Fördermitteln sehr damit beschäftigt, wie sie miteinander umgehen und zuhören. Und er meinte auch, es ist total schwer, nicht zu spielen und einfach nur einen Ton zu spielen und dann ruhig zu bleiben und nur zuzuhören. Und was passiert, wenn jemand ein Bedürfnis anmeldet? Immer wenn ich auf die Bühne gehe, muss ich kotzen, war sein Beispiel. Was ist, wenn du so jemand hast, du brauchst diesen Menschen in deiner Band? Ja, was machst du denn dann? Und diese Aushandlungsprozesse sind im Grunde, weiß ich nicht, ob man jetzt wieder diese Demokratiebegriff bemühen müsste, aber es sind so eigentlich sehr soziale Prozesse von wie viel akzeptiere ich, was gehe ich mit und was gehe ich nicht mit. Und das ist sehr anti-autoritär. Und was er aber in Bezug auf seine Rolle beschreibt, ist ja einfach ein Rahmen, den er setzt. Und ich glaube, dass man um diesen Rahmen auch nicht drumherum kommt. Also bei Jörg Frey gab es diesen Rahmen ja auch, in dem er das in Notenform zum Beispiel gepackt hat. Und gesagt hat, das ist die Idee. Ihr könnt jetzt den Klang suchen, den ihr finden werdet. Aber ich glaube, ohne Rahmen gibt es halt auch keine Freiheit. Das ist ja jetzt sind wir so ganz auf dem Grund gelandet, ne?
Ja, wir sind auf jeden Fall für Strandgedanken heute gut zu haben. Aber auf jeden Fall ganz interessant, wie das in zwischenmenschlichen Beziehungen natürlich immer eine Rolle spielt, wo Grenzen sind und wo es auch eigentlich ein ähnlicher Gedanke, wie ich sagen würde, dass bei mir Musik ins Autoritäre kippt, wenn sie eigentlich zu viel sagen will. Also wenn sie zu viel Deutungsanspruch für sich beansprucht. Sozusagen auftritt als Mitteilung, als Lösung, als Antwort. Und das wäre sozusagen das Pendant in einem Ensemble-Zusammenhang, dass dort jemand ist, der irgendwie nur rauslassen kann und nicht zuhören sozusagen.
Mhm. Ja, da wäre jetzt, glaube ich, tatsächlich die Frage an der Stelle ganz passend, was wäre denn für dich das Gegenteil von autoritärer Musik? Wähle nicht das Wort antiautoritär, sondern was ist es? Ist es das Kollektive? Ist es das Demokratische? Ist es das Egalitäre? Was ist das Gegenteil von autoritärer Musik?
Vielleicht offene Musik oder so. Ist nicht besonders klar, aber
also offene Form, offene Kommunikation, offene...
Ja, die offen. Auch eben diese Leerstellen bietet. Also auch Jan Klare sprach gerade, dass er Platz schaffen möchte. Also ich glaube, ich stelle mir tatsächlich das sehr am Raum orientiert vor. Ich denke gerade so über die nicht autoritäre Musik nach als eine, in der Raum ist, dass dort Begegnungen stattfinden können, auch zwischen Hörenden und der Musik. Also dass die Musik nicht in dein Ohr springt und dir sagt, was du zu hören hast, sondern dass sie irgendwie sich so in eine Haltung begibt, dass du zuhören kannst, auf deine Weise. Oder eben, dass dieser Spieler in dem Ensemble Räume lässt, dass andere sich einbringen können. Oder also in diesem Sinne räumlich offene Musik ist vielleicht so meine Vision einer nicht autoritären Musik.
Ja, oder wenn man auf dieses, also diese ursprüngliche Definition von autoritären Bezug auf Regime oder auf diese U- und Ü-Wörter, ne? Da war ja überlegen, überzogen, unterwerfen, Unfreiheit und auch, dass es die demokratische Mitwirkung, also Mitwirkung einschränkt. Vielleicht ist das auch ein Moment von, dass nicht nur die InterpretInnen an der Musik teilnehmen, sondern dass man selber mitwirkt und dass das auch okay ist. Mhm. Vielleicht ist das auch der Punkt, ne? Eigentlich ist ja klar, dass die Musik erst dann für uns zur Musik wird, wenn wir sie wahrnehmen. Weil davor ist sie zwar da, aber ja gut, was haben wir dann davon? Ja. Wenn wir sie nicht hören und mit uns, mit allem, was wir mitbringen, wahrnehmen. Aber dadurch gestalten wir das ja natürlich auch. Und ja, dann ist so ein bisschen die Frage, was die Musik zulässt oder nicht. Und das aber beruht, finde ich schon, das passiert ja auch nicht im luftleeren Raum, ne? Das beruht schon darauf, was die ganzen Generationen vorher alles erkämpfen mussten. Also Phil Glass musste auch erstmal da 30 Wiederholungen schreiben, dass sowas in Ordnung ist für uns.
Das stimmt, ja. Ne? Das ist, hat sicher total den geschichtlichen Kontext. Und du hast schon recht, wenn du sagst, jede Generation hat wahrscheinlich irgendwie auch nach sowas gesucht und diese Freiräume auch erkämpft.
Also ich habe noch ein kleines Beispiel mitgebracht, das so ein bisschen diesen historischen Bezug auf eine, nicht gar nicht mal vielleicht auf die Schippe nimmt. Ich finde, man kann das humoristisch hören, man muss es aber auch nicht. Es ist so ein bisschen wie so eine Kassette, die nie aufhört, hängen zu bleiben. Mhm. Und zwar ist das Laure Hindel. The deepest continuity is paradoxically that which continually restarts and renews itself. Uraufgeführt, Donaueschingen, 2025.
Wie heißt denn nochmal der Titel?
Die tiefgehendste Kontinuität ist paradoxerweise jene, die sich immer wieder erneuert.
Ja. Super Beispiel, weil das ruft so ein bisschen, wenn wir jetzt in der dichotomischen Art und Weise hier weitermachen zwischen autoritär und antiautoritär, das Feindbild in meinem Kopf auf, dass sozusagen dieses romantische Glitzern einsetzt und du irgendwie in deinen Sessel zurück singst und völlig baff bist und irgendwie dich berauschen lässt. Ja, und dass die Musik was ist, was Besitz von dir ergreift, was dich in, irgendwie in den Sog zieht, in was dich entführt, in irgendwelche Welten, die dann irgendwie völlig fantastisch sind. Und das habe ich so gehört. Ich weiß nicht, irgendein Berlioz vielleicht oder irgendwie so ein romantischer Debussy, natürlich sehr viel drin und auch tolle Musik, aber das wäre irgendwie das Modell, wo ich mich frage, ist da eigentlich was Autoritäres dabei? Und findest du auch, dass er das so aufruft, diesen romantischen?
Ja, der ruft das sehr stark auf. Und ja, die Story dahinter ist, dass Laurie Händel wenige Takte aus einem Intermezzo genommen hat von der 7. Sinfonie von Ralph Vaughan Williams.
Ah ja.
Der hat ursprünglich 1947 eine Filmmusik geschrieben und daraus dann später eine fünfsätzige Sinfonie gemacht, 49. Und Händel hat diese paar wenigen Takte genommen und so richtig durchgesampelt. Also Machine Listening vom Feinsten. Und das geht auch 25 Minuten so. Und ich finde den Bruch so schön, weil man auch nicht so weiß, was man jetzt machen soll. Also man spürt dieses Sinken und schön. Ja. Und dann ist wieder, und nee, doch nicht. Und nee, doch nicht. Und man hört das immer wieder so leicht verändert und das fällt einem auch auf. Mhm. Und das ist wie so eine, wie gesagt, wie so eine Kassette oder wie so eine zu lange Autofahrt, wo man so am Anfang noch so motiviert ist und dann ruft man die Mutter an und dann wird man irgendwann verzweifelt und dann, weiß man, wird so mit jeder Minute, die man länger in diesem Auto ist, nach 6 Stunden ist man durch. So, und so geht das mit diesem Stück, finde ich auch, dass man immer wieder irgendwie gefühlt das Gleiche hört. Ne? Du fährst immer geradeaus, aber es also ist ja trotzdem, Autobahn ist ja nicht gleich Autobahn. Aber es hört niemals auf und es ist total schön, aber auch ein absolutes Trugbild. Und man fragt sich ab und zu, ob man jetzt gerade in so einer Parallelwelt gelandet ist und verrückt geworden oder nicht, weil sich, wie gesagt, das wie bei so einem Filmstil, wo sich so auf einmal so eine Sache ändert und man denkt so, hä? Boah, hier stimmt was nicht mit meiner Realität.
Das hat was Unheimliches irgendwie? Oder voll. Wie du meinst, der Trug
wird auch so plötzlich psychotisches fast, würde ich fast sagen.
Ja.
Und es aber, ich finde es auch sehr, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, anti-autoritär, aber der nimmt sowas, was so trieft von Historie und Gefühl und Film und so Popcorn und packt das aber in so eine Dauerschleife.
Ich finde aber gar nicht, also interessant ist, dass er ja keine Brüche einbaut. Das ist quasi keine klassische Sample-Ästhetik, die irgendwie diese Brüche exponiert, sondern es ist eine zusammenhängende Komposition, die von einem Orchester gespielt wird, die notiert ist und einfach durchläuft, sozusagen als eine echte Autobahn.
Ja, ja, aber die MusikerInnen haben sich bestimmt auch so gefühlt.
Und trotzdem, dieses immer wieder Betrachten, finde ich, hat auch einen liebevollen Aspekt. Ich finde, das ist gar nicht mal nur.
Ist wie so eine Lupe.
Ja, ne? Also und es ist auch ein Schwelgen. Also ich finde nicht, dass er anti ist oder dass dieses Stück anti ist.
Ja, aber das, genau, über den Teil haben wir noch nicht so viel geredet, ne? Also, weil wir haben ja über autoritär geredet, aber nicht über anti-autoritär. Und ich habe mich schon gefragt, was dieses Moment von Dagegensein ist. Also ob es anti-autoritäre Musik gibt, ohne das Moment des hörbaren Bruchs oder des hörbaren Widerstands, des hörbaren, ich bin dagegen. Ich finde, das hört man hier schon, dadurch, dass er das auf die Spitze treibt. Und immer wieder und immer wieder. Und dann das trifft auch auf dieses Autobahnbild zu. Irgendwann wird das banal, dieses Gefühl von banal hört halt auch irgendwann wieder auf, weil man sich denkt, okay, da komme ich jetzt auch nicht weiter mit. Ich sitze ja trotzdem jetzt weiter hier drin. Was macht man jetzt als Nächstes?
Ja.
Und das so immer weiter zu spinnen, das fand ich sehr spannend und das ist schon anti. Im Sinne von, ich überlasse es wirklich auch den Leuten, was die da jetzt draus machen. Und die Reaktionen waren ja auch sehr unterschiedlich auf dieses Stück.
Es hat was Objekthaftes, finde ich, dass.
Ja, du beobachtest wie so eine
leichte Verschiebung der Perspektive auf einen Gegenstand.
Ja, so
oder
kaleidoskopartig auch.
Kaleidoskop. Ich habe auch an so ein Glitzern auf dem Meer irgendwie gedacht, wo man so reinguckt und dann sieht man die Funken und das ist halt eine halbe Stunde. Ich finde es nicht unehrfürchtig vor diesem Sample, was er genommen hat. Es ist nicht irgendwie. Ich möchte es jetzt vorführen als ein schlechtes Stück Musik oder so.
Ja.
Oder?
Nee, das
sondern
überhaupt
es
nicht.
Es ist schon eine Anerkennung auch der Schönheit oder der Reize dieses Ausschnitts. Und er macht damit irgendwie was, was die Distanz.
Aber ich finde auch die Rolle, die Händel einnimmt, irgendwie spannend, weil klar, als Komponist hast und Komponistin hast du so eine, dann doch die Autorität zu entscheiden, was hören jetzt die 100 Leute, die jetzt vor mir sitzen und am Radio sitzen. Mhm. Aber es ist so einerseits so ein Commitment zur Technik, also Machine Listening und Sampling und so. Es ist irgendwie eine Art von Commitment auch zur Musik, die er verwurstet hier, weil sie es ja offensichtlich schafft, das zu transportieren, was gewollt ist. Und das ist eine sehr ambivalente Position, finde ich, dass man nicht so entscheiden kann, okay, ich mache mich jetzt lustig und ich hasse jetzt die Romantik und ich breche das jetzt total und reiße die Opernhäuser ab. Mhm. Aber es ist halt auch nicht so, ja, okay, ich muss jetzt das Kratzen der Welt neu erfinden, sondern ich kann auch einfach was bis zu Tode samplen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also das ist so eine Haltung, die kann man ambivalent nennen, die kann man aber schon auch anti nennen. Mhm. Also anti in Bezug auf, wie muss ich mich als Komponistin positionieren in diesem Feld. Man setzt sich ja da schon einer Sache aus.
Ja, aber ich würde auch sagen, er nimmt sich als komponierende Person auch eigentlich zurück. Er hat natürlich die Idee und die führt er aus.
Ja, aber ich würde sagen, es gibt, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es gibt schon Leute, die das wirklich als Affront verstehen.
Mhm. Das kann schon sein, ja.
Ist auch lustig.
Ja.
Es war auch lustig, die Leute neben mir zu beobachten.
Ja, ist interessant. Also finde ich ein schönes Beispiel.
Also bemerkenswert ist ja schon, dass wir jetzt bei beiden über Wiederholungen geredet haben. Mhm. Also Wiederholungen bieten ja einen Anlass, immer wieder neu zu starten und nicht kontextlos zu agieren, weil du ja in der Wiederholung von etwas bist. Du hast immer wieder die Chance, was neu zu machen, aber du musst nicht ganz neu anfangen.
Ich glaube auch, das ist ein entscheidender Aspekt, dass ich zwei sehr dauernde Kompositionen mitgebracht habe und der zeitliche Aspekt irgendwie auf ganz andere Weise funktioniert. Also hier wird keine mitreißende Geschichte erzählt, an deren Ende irgendwie eine Auflösung oder die Erlösung steht, sondern hier entwickeln sich Dinge auf eine Weise, die eigentlich antiklimaktisch ist. Und bei Jörg Frey gibt es Höhepunkte und das ist auch das Schöne, ja auch bei diesem Stück von Laura M. Hindel, dass man anfängt, Dinge wahrzunehmen, auf die man sonst nie achten würde wahrscheinlich. Mhm. Also die Maßstäbe von Ereignishaftigkeit verändern sich enorm. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass irgendwie das eigene Hören angeregt wird von dem, was ich anti-autoritärer Musik nenne. Ja, also autoritäre Musik hätte die Tendenz, dich als agierende Person, als hörende Person stillzustellen oder irgendwie in Sicherheit zu wiegen und dich an der Hand zu nehmen und sozusagen paternalisierend zu sagen, ich nehme dich schon mit und dann wirst du sehen, was ich dir zu sagen habe. Mhm. Und anti-autoritäre Musik wäre, hey, hör mal zu. Oder,
ja, aber vielleicht ist das auch ein Moment von Emanzipation zwischen Publikum und Autor, wahrscheinlich Autor, Urheber. Mhm. Im Grunde ist egal, was Händel oder Frey wollte. Was bei uns ankommt, kommt bei uns an.
Ja.
Es sei denn, da ist noch Text dabei, der uns vorprägt. Ne? Aber
es ist tausendmal schwerer, kritisch auf Wagner zu hören und dich diesem Sog von einem romantischen Gestus zu entziehen, als bei Händel und Frey eine halbe Stunde zu sitzen und Raum für deine eigenen Gedanken zu haben.
Das stimmt. Und das ist der Moment, wo andere Leute aber eben sagen würden, es sei banal.
Mhm.
Aber muss auch nicht. Vielleicht ist das auch offen. Nicht, ja. Vielleicht ist das auch okay, dass es für einige banal ist und für andere nicht.
Ja, ich glaube, diese Beziehung zwischen Publikum und Stück oder komponierenden Interpreten ist ganz entscheidend auch bei diesen Überlegungen, was man seinem Publikum zumutet oder welchen Respekt man ihm auch zollt, diesen Menschen. Und das würde ich ebenso sehen eigentlich in der Beziehung zwischen InterpretInnen und Komponierenden. Mhm. Und deswegen habe ich noch ein kleines Beispiel mitgebracht, was wahrscheinlich sehr viel bekannter sein dürfte. Also auch in der Zusammenarbeit mit Jörg Frey und dem Quatuor Bosini spielt das eine große Rolle, dass die irgendwie zusammen das auch erarbeiten und dass das eine enge Beziehung ist. Und ich glaube, diese Beziehung ist nicht zu lösen letztlich davon, dass die sich entscheiden, ein Stück von Jörg Frey zu spielen und dann auch irgendwie mit ihm in Kontakt treten oder mit dieser Musik auf besondere Weise in Kontakt treten. Und das ist nochmal extrem zugespitzt in der späteren Arbeit von Eliane Radic, die ja ursprünglich fast nur für Synthesizer komponiert hat oder mit Synthesizer komponiert hat und eben auch selbst natürlich Handgriffe dort gemacht hat und eigentlich live komponiert hat oder Dinge eingestellt hat und dann gegen Ende ihres Lebens begonnen hat, dieses Arbeiten auch auf Zusammenarbeit mit InterpretInnen zu übertragen. Und da ist die Ockham-Reihe entstanden, die wirklich eigentlich Kompositionen in diesem Sinne fast nicht sind, sondern an der Grenze auch zur Improvisation, die in einem Gespräch zwischen diesen InterpretInnen und Elian Radic entstanden sind. Einfach in einer engen mitmenschlichen Beziehung stehen. Und das ist ein Aspekt, den würde ich nochmal zum Abschluss einfach einspielen, was da passiert oder nicht. Sind wieder gut 3 Minuten vergangen. Und auch das ist eine lange Form, nochmal reduzierter als Jörg Frey sogar.
Ja, auch ohne Pausen, ne?
Also es ist wirklich Meditationsmusik eigentlich.
Ja, und da, das ist bei mir dann die Grenze, das hatten wir auch schon ein paar Mal, zur Unfreiheit. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dann gerade bei solcher Musik schnell so ein Moment kommt von, wie man das dann zu hören hat. Also dieses für mich gefühlt sehr autoritäre, setz dich hin und hör einfach zu, lass dich fallen, entspann dich, lass deinen Gedanken freien Lauf. Da fühle ich mich total unter Druck.
Interessant, ja.
Und das kann ich gar nicht leiden. Da werde ich dann eher aggressiv, weil ich das autoritär finde. Und es ist vielleicht auch okay, dass ich diese Art von Musik absolut wirklich nicht entspannend finde, sondern das sehr komplette Gegenteil und ich es dann immer nicht mag, wenn das anders verkauft wird,
ja.
Nur weil das dann zum Beispiel alle so hören. Das ist gerade bei Musik, die so sehr offen ist, finde ich dann wiederum hinten raus die Gefahr.
Das ist interessant, ja. Ja, schön, dass wir diesen Haken zuletzt nochmal geschlagen haben.
Ja.
Aber ich habe es ausgewählt, weil, glaube ich, diese Beziehung von der Interpretin Julia Eckhardt war das hier, mit der Komponistin Eliane Radic, finde ich, einen auch wieder so einen Raum öffnet eigentlich zu Musik, in der beide überrascht werden können. Ich habe das Gefühl, hier wird ein Prozess angestoßen, dessen Ausgang alle Beteiligten eigentlich nicht kennen.
Ja, es ist ein absolutes Aussetzen, einer dieser Situation Aussetzen.
Ja, und das macht wieder irgendwie Zwischenräume, finde ich, offen, die ich als antiautoritär oder als offen eben bezeichnen würde. Deswegen habe ich das noch reingebracht. Aber ich kann deinen Punkt auch ganz gut verstehen. Und vielleicht ist es der Moment, um zu sagen, wir haben euch heute ganz schön autoritär an der Nase herumgeführt. Von links nach rechts und oben nach unten und Freiheit und Offenheit.
Wir haben auch ganz viel noch offen. Ich glaube, wir können noch mal ein paar Podcasts machen. Also dieses ganze Moment von Sprache zum Beispiel, ne? Zersetzen von Semantik ist für mich auch, und nicht nur für mich, sondern das war auch für Komponistinnen der Nachkriegsgeneration, ein Moment der Freiheit und des Anti-Autoritären.
Ja,
was jetzt auch schon wieder überworfen wurde, weil es dann am Ende auch wieder zur Plattitüde wird.
Mhm.
Aber diese ganzen Sachen, die warten da noch auf uns, Karl.
Es warten noch so viele Fragen. Vielen Dank, dass ihr mitgehört und mitgedacht habt. Und wenn ihr etwas beizutragen habt oder uns richtig stellen wollt oder wie auch immer, meldet euch gerne an info@musiktexte.online. Folgt uns auf Instagram, sowieso auf unserem Newsletter www.musiktexte.online. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Schönen Sommer noch. Ciao.
Ciao.